mitten in der Not. Heute möchte ich meiner Predigtserie diesen sieben Worten einen zweiten Teil geben und über die zweiten drei Worte am Kreuz predigen. Und ich weiß, dass das jetzt nicht die allerleichtesten Predigtthemen sind und dass auch die letzte Predigt schon nicht die allerleichteste Predigt war. Und ich finde es gut, dass wir uns dieses Jahr mal diese drei Predigten und diese Zeit Anfahrt auf Ostern nehmen. Und uns diesem Thema widmen. Letzte Woche ging es um Worte, die Jesus an die Umstehenden richtet. Heute geht es um Dinge, mit denen Jesus seine Situation anspricht. Über das spricht, wie passiert, beziehungsweise das rausschreit, was ihm in diesem Moment eben auch passiert. Sein Gefühl der Gottverlassenheit, sein quälender Durst und der Wunsch, dass Gott sich seiner Seele annimmt. Also, falls ihr euch fragt, wie es zu dieser Sortierung kommt, ist es tatsächlich thematisch sortiert und nicht in der Reihenfolge nach. Man könnte ja auch versuchen, diese sieben Worte aus den vier Evangelien in eine orthodoxe Reihenfolge zu bringen. Und zu sagen, in welche Reihenfolge hat Jesus das denn gesagt? Das geht aber nicht ganz auf. Weil wir dann irgendwie puzzeln müssen und schauen müssen, warum ist denn das eine einmal früh und einmal spät? Ja, es geht mir um den Inhalt. Und so sind wir heute bei diesen drei Worten, bei denen Jesus bei sich ist. Kennst du das Gefühl, dass Gott gerade nicht da ist? Diesen Durst nach Leben, nach Hoffnung. Und den Schutz von Gottes Händen, den wir so gern spüren wollen. Ich finde, in schweren Situationen gibt es wenig, wofür ich lieber bete, als diese Hände spüren zu dürfen. Zu wissen, dass sie da sind, ist ja das eine, aber sie auch spüren zu dürfen. Spüren zu dürfen, Gott ist da. Warum? Warum? Diese Frage zieht sich wie eine Sollbruchstelle durch unser Leben. Und ich glaube, wir haben diese Frage meistens ganz gut gekittet, also ich zumindest. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und frage mich, warum. Aber es ist eine Frage, mit der wir auch nie, glaube ich, ganz fertig werden. Und immer an den Stellen, wo etwas in unserem Leben aufbricht, da bricht auch irgendwie wieder diese Frage auf. Nach dem Warum. Das ist die Frage der großen Übergänge und der großen Brüche. Warum? Ich weiß nicht, was bei dir da kommt. Je nachdem werden da wahrscheinlich verschiedene Erlebnisse wieder kommen oder verschiedene Entscheidungen, verschiedene Momente, verschiedene Krisen, verschiedene Niederlagen, verschiedene Dinge, die uns passiert sind und die wir nicht verstehen. Warum habe ich das gemacht damals als Teenie? Warum habe ich die Entscheidung getroffen? Warum bin ich diesen Weg gegangen, damals als Erwachsener? Warum musste das passieren? Warum kann es nicht wieder so sein wie in den guten alten Zeiten, wie damals? Und es gibt ein Warum, das sich am allerzähesten dagegen wehrt, dass wir es jemals loswerden. Und das ist das Warum des Todes. Warum muss das geschehen? Warum musste das geschehen? Warum musste? Und genau dieses Warum ist auch das erste Wort von Jesus heute Morgen am Kreuz. Und das ist genau dieses Warum, das Jesus hinausschreit. Es ist sein Warum. Nicht dein Warum, nicht mein Warum, sondern sein Warum. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir müssen hier einmal fair festhalten. Hier, Jesus spricht hier Gott an, den Vater, obwohl wir wissen, dass er Gott ist. Das ist die Ebene, auf der wir uns bewegen. Also es geht hier nicht um eine x-beliebige Frage einer x-beliebigen Person an Gott. Warum kann ich dich gerade nicht spüren? Sondern es geht um Gott selbst. Auch Jesus erlebt Gott als ein Gegenüber. Als jemand, den er adressiert, den er anspricht, mit dem er ringt an dieser Stelle. Mein Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? Gott im Selbstgespräch, hin und her gerissen, auf der Schwelle zum Tod. Es ist doch falsch, Gott diese Frage zu stellen, oder? Das ist doch falsch. Es bringt doch auch nichts. Und außerdem ist er doch nicht weg. Und es ist doch nicht seine Schuld, dass du da am Kreuz hängst. Das ist die Antwort, die ich manchmal geben möchte, wenn Leute mit ihrem Warum kommen. Nicht Jesus, aber Leute. Sagen, warum musste das passieren? Und ich sage, was kann denn Gott dafür? Mir fallen ganz viele gute andere Gründe ein. Du, böse Menschen, der freie Wille. Er hat es zugelassen, ja, aber er ist doch nicht schuld. Das ist doch die falsche Frage. Und Jesus müsste doch eigentlich hier auch nicht Gott fragen, oder? Hat der ihn ans Kreuz geschlagen? Der müsste die Menge fragen. Warum tut ihr das? Warum muss ich so weit gehen? Warum macht ihr euren Mist nicht alleine? Ehrlich. Macht ihr das doch. Ihr habt's auch verbockt. Ihr habt den Karren doch auch in den Dreck gefahren. Das war nicht ich. Warum darf ich nicht vom Kreuz steigen? Warum muss ich gehorsam sein und ihr seid es nicht? Aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Und er ruft stattdessen nach Gott. Was machst du, wenn du nicht weiter weißt? Wenn es vorwärts nicht geht und rückwärts nicht geht? Und Gott nicht da ist? Also nicht spürbar da ist? Und dir fehlen so langsam die Worte. Was ich mache, ich klammer mich an die Dinge, die ich weiß und gelernt habe. Und das sind ganz oft sind das Lieder. Bei mir. Das ist der Schatz von auswendig gelernten Dingen. Deshalb bin ich da ein großer Fan von. Also ich bin nicht der Meinung, wir müssen alles auswendig lernen. Bin ich die falsche Generation, glaube ich. Kann ich auch nicht. Aber in diesen Momenten kommen uns nicht die Dinge, die wir neulich gehört haben und die Predigt von vor 2 Wochen. Das, was uns kommt, sind die Dinge, die wir schon von klein auf in unserem Herz haben. Die Dinge, die wir auswendig genannt haben, an die wir uns klammern. Und genau das macht Jesus hier auch. Er klammert sich an Psalm 22, ein altes Lied. Wahrer Gott und wahrer Mensch, das ist die einfache Formel, die Kirche dafür gefunden hat, was Jesus ist. Absolut korrekt. Und in diesem Moment überhaupt nicht hilfreich. Aber hier am Kreuz wird richtig sichtbar, was das heißt. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Dass das eben nicht so eine nette, abgeklärte Formel ist. Ja, ist schön, Jesus ist irgendwie beides. Hier am Kreuz stirbt Gott, ja. Nein, hier wird es deutlich. Hier kommt Fleisch dran. der Mensch verzweifelt an seinem blutenden Körper. Jesus verzweifelt. Und Gott verzweifelt ebenfalls. Und dieses Warum von Jesus, es muss gesagt sein, sonst wäre er nicht Mensch. Sonst wäre er nicht verzweifelt. Sonst wäre er nicht wirklich heruntergestiegen. Sonst hätte er sich nicht in die menschlichen Tiefen und Widrigkeiten begeben. Sonst wäre er nicht in den hinterletzten und schmerzhaftesten Winkel dieser Welt hineingekommen. Jesus bleibt nicht beim Schmerz stehen, sondern bei der Verlassenheit. Da, wo es sich anfühlt, als wäre Gott weg. Da, wo der Mensch allein bleibt mit seinem Warum. Mitten in die Verzweiflung. Gott hat die ganze Tiefe und die ganze Verzweiflung menschlichen Leids. Das Kreuz ist ein Sieg. Unser Sieg. Gottes Sieg über den Tod, ja, aber es ist ein bitterer Sieg. Kein triumphaler, sondern einer, der die Schmerzen nicht ausgelassen hat. So, die gut unterrichteten Profis unter euch wissen natürlich, dass die Worte mein Gott, warum hast du mich verlassen?" eine sehr markante Frage sind und gleichzeitig der Einstieg in Psalm 22. Jesus zitiert hier einen Psalm. Und schon lange sind Ausleger der Meinung, und ich schließe mich da an, dass Jesus vermutlich nicht bloß die Überschrift zitiert hat, sondern dass hier Pergament gespart wurde und Jesus den ganzen Psalm gebetet hat. Und er hatte ja auch Zeit. Jesus trägt seine Klage, seinen Schmerz, seinen Leid in die Worte dieses Psalmisten ein. Und das sind gute Worte. Wenn ihr einen Klagepsalm braucht, Psalm 22. Und das fängt mit Verlassenheit an, mit Gottverlassenheit, mit Schmerz, mit Leid. Und dann wandelt sich aber das Gesicht des Psalmes. Es wandelt sich. Jesus bleibt nicht im Schmerz stehen. Im Laufe des Psalmes heißt es: Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Und dann weitet sich der Psalm in einen Lobpreis auf Gott und das, was er tut. Und biegt ein in eine fast schon ewige Perspektive. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewig leben. Wow. Das sind doch Worte, wie wir sie von einem Jesus am Kreuz erwarten, oder? Vertrauend auf Gott. Und wie er diese Worte betet, hängt er da immer noch. Und die Rettung ist noch nicht geschehen. Und die Situation hat sich noch nicht geändert. Was sich geändert hat, ist die Temperatur seiner Worte. Ist sein Vertrauen. Die Rettung ist noch nicht geschehen, aber er sieht sie schon durch die Augen dessen, der Gott vertraut. Und so ist es auch beim Psalmist. Es ist nicht so, dass am Ende des Psalmes alles sich zum Guten gewendet hat, sondern der Psalmist weiß und vertraut, dass Gott es gut macht. Obwohl er mittendrin steckt, blutend am Kreuz. Er weiß, dass Gott ihn nicht aufgibt. Das ist die Kraft von Lobpreis an dieser Stelle. Zu sagen, ja, nein, es ist noch nicht geschehen. Aber ich weiß, dass es wird. Und ich lobe Gott dafür. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das schon der tiefste Punkt ist, den er erreicht hat, dann sehen wir, dass es noch weitergeht. Jesus adressiert Gott, er spricht mit Gott. Er klagt ihm sein Leid, er wirft es ihm hin, aber er ist immer noch bei Gott. Noch und jetzt geht es nicht um die ganz großen Fragen, sondern es geht um das Hier und Jetzt, um den Moment. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr in einer Krise steckt. Es geht nicht immer um die ganz großen Fragen. Es geht manchmal auch einfach ums Hier und Jetzt und den Moment. Und das ist auch okay so. Es geht Jesus am Kreuz genauso. Mich dürstet. Ich habe Durst, sagt Jesus. Hattet ihr Durst heute Morgen? Habt ihr getrunken? Wir müssen sehr regelmäßig trinken, gell? Und er hängt da ja auch schon eine Weile. Und er hat eine Tortur hinter sich. Und er hat Flüssigkeit verloren. Mich dürstet. Mein Körper braucht Flüssigkeit, weil er noch leben will. Was mein Kopf will, ist egal. Mein Körper braucht Flüssigkeit. Jesu Körper bäumt sich gegen den Tod auf. Und es ist ein junger Körper. Und es ist nachvollziehbar. Da wäre doch noch so viel offen, was man noch tun, was man noch sagen, was man noch erleben könnte. Vor ein paar Jahren waren diese Bucketlists total in. So Dinge, die ihr noch tun, die ich noch tun will, bevor ich abtrete. Vielleicht haben ja irgendwelche von euch auch mal so eine Liste geschrieben. Ich habe es immer vermieden. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden, dass ich es vermieden habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wenn Jesus so eine Bucketlist geschrieben hätte, und vielleicht hat er sie auch nicht geschrieben, wie ich, und dennoch sind vielleicht Dinge in seinem Kopf. Dinge, die er eigen würde. Vielleicht wäre er gerne Vater geworden. Vielleicht Großvater, vielleicht nochmal mit den Jüngern am Strand grillen. Ihr wisst, das macht er dann nochmal. Nochmal mit dem oder jenem reden. Nochmal nach Hause kommen. Ich weiß nicht, was er alles noch auf seiner Liste hat. Mich dürstet. Mein Körper ist noch nicht so weit. Ich könnte noch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, ich dachte, dieser Punkt ist, glaube ich, noch nicht der Punkt größter Gottesferne am Kreuz. Weil da adressiert Jesus Gott noch. Da spricht er mit ihm. Mich dürstet. Mich dürstet ist eine sehr ganzheitliche Aussage, finde ich. Mehr Licht, haben wir letzte Woche gehört, waren ja anscheinend Goethes letzte Worte. Und da, also mehr Licht, ja, oder mehr Licht, wie auch immer. Und die werden sehr philosophisch ausgedeutet. Müsst ihr mal googeln. Ist unglaublich. Habe ich damals schon in der Schule gelernt. Und wenn du es einmal googelst, dann stellst du fest, was du in der Schule gelernt hast, ist falsch. Und das andere, was du auch schon gehört hast, ist auch falsch. Und außerdem gibt es noch drei weitere Interpretationen an der Stelle. Es gibt ganz viele Erklärungen, die sich um diese letzten Worte ranken. Warum hat Goethe als letztes gesagt, man lischt? Ging es ihm um die Erleuchtung der Aufklärung? So habe ich es in der Schule gelernt. Mehr Licht, der Mensch und sein Verstand. Endlich haben wir es. Viel wahrscheinlicher ist es, habe ich jetzt gelernt, dass Goethe schlichtweg sagen wollte, man liegt hier schlecht. Also man liegt hier einfach schlecht. Sau unbequem. Und das ist keine hochgeistliche, sondern eine sehr banale Aussage. die aber sehr nah beim Moment ist. Letzte Worte, Mark Twain. Wir neigen dazu, das Ganze jetzt unglaublich zu überhöhen. Aber vielleicht lag er auch einfach nur unbequem. Und das kann ich ihm nicht verdenken. Einem Mensch im Todeskampf. Jesus will hier sagen, wenn er sagt, mich dürstet, mein Körper braucht Flüssigkeit. Ich muss was trinken. Und das muss gesagt und gehört sein, denn hier wird klar, Jesus will nicht sterben. Sein Körper bäumt sich dagegen auf. Das ist kein abgeklärtes Theaterstück, an dessen Ende dann eben Gott stirbt. Alles im Voraus schon so festgehalten und schon okay. Ist schon okay, so war das eben. Sondern was hier geschieht, ist echte tiefe Verzweiflung und echter Kampf. Aber wenn ich mir ansehe, wie Jesus sonst über Wasser und Durst spricht, dann finde ich es an dieser Stelle auch legitim und ich glaube, es ist auch richtig, diese Aussage auch geistlich zu deuten. Und zu sagen, es ist beides. Definitiv. Das Wasser des Lebens. Persönlich. Jesus. Das Wasser des Lebens hat Durst. Das Leben schwindet aus dem Leben. Der Tod darf Besitz von Gott ergreifen. Der Vater ist für ihn unerreichbar geworden. Das ist kein Taschenspielertrick an der Stelle. Nein, hier stirbt Gott. Hier stirbt das Wasser des Lebens. Und Jesus bleibt allein mit seinem Durst. Noch vor der Kreuzigung wurde ihm ja dieses Wasser mit Myrrhe angeboten. Dieses berauschende Getränk, Wein mit Myrrhe. Es hätte ihn betäubt. Aber Jesus will sich eben nicht betäuben lassen. So grausam das ist, was vor ihm liegt, er ist ganz da und er spürt diesen Durst. Jesus kennt nicht nur die Verzweiflung und die scheinbare Gottverlassenheit, er muss auch den Durst nach Leben tatsächlich durchleben. Und er weiß, was es heißt, leben zu wollen und seinen Durst gestillt zu bekommen. Also seinen Durst nicht gestillt zu bekommen. Gott selber setzt sich in Jesus dem Durst nach Leben aus. Und wie so oft ist es das, genau das, was Gott uns anbietet. Was er hier selbst tatsächlich erlebt, nämlich diesen Durst zu stillen. Also wir Menschen haben Durst, das ja, ist so. So sind wir angelegt. Und wir Menschen haben auch geistlichen Durst. So sind wir auch angelegt. Diese Suche nach Gott, diese Suche nach dem Wasser des Lebens, nach irgendetwas, was wirklich Bedeutung hat, was durchträgt, was weiterbringt. Nach dem, was unsere Seele füllt und nährt. Nach einer Begegnung mit dem Überzeitlichen. Nach diesem Zuspruch, ich habe dich gesehen, ich habe dich gerufen, ich habe dich geliebt. Ich liebe dich. Und dieses Wasser des Lebens ist, genauso wie übrigens Durst, keine Quelle, aus der wir einmal trinken und dann war es das. Sondern es ist eine Quelle, die wir für uns entdecken. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder zu trinken. Da, wo Gott in uns lebt, mit ihm in Verbindung zu treten, ihn zu suchen. Und das ist auch das, was Jesus hier tut. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Suche nach der Quelle. Und das ist kein Automatismus. Ich darf zu Jesus kommen, weil der Weg offen ist. Mit meinen Fragen, mit meinem Mangel, mit meinen Ängsten. Seine Liebe neu in mein Herz sinken lassen. Neu trinken. Und es begegnet mir immer wieder, dass ich Gespräche führe und Menschen sagen, das, was mir am allerschwersten fällt, anzunehmen, dass Gott mich wirklich liebt. Ich finde es genauso problematisch, wenn Leute sagen, es geht nur darum, dass Gott mich liebt. Sagen wir, nee, auch nicht. Gott liebt dich, er will mit dir aber auch weitergehen über diesen Punkt raus. Aber wenn du diese Liebe Gottes nicht annehmen kannst, dann bitte Gott genau darum. Das ist der Ausgangspunkt. Da wird das erste Mal etwas, was ist denn das? Gegenstück zu durstig. Da gibt es irgendwie so ein komisches deutsches Wort Sitt, glaube ich, gell? Ja. Und da wird etwas Sitt an der Stelle. Also, sorry, es ist gleich quasi wie satt, nur halt nicht mehr durstig. Seine Liebe in dein Herz sinken lassen. Neu trinken. Und es gibt Momente, in denen uns das nicht so einfach gelingt. Da geht das nicht. Und das ist das, was Jesus hier passiert. Er bleibt mit seinem Durst allein. Und er bekommt Wasser mit Essig. Das ist ein ganz gewöhnliches Getränk, das ist das Getränk der Soldaten. Und damit ist sein Durst gestillt, aber sein geistlicher Durst, der bleibt hier wohl. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gelesen. Und doch, bei bleibender Trennung, bei bleibendem Durst, befiehlt sich Jesus Gott an. Es wäre ein Punkt, wo man sagen könnte, es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht. Gott ist weg. Ich bin hier. Ich habe Durst. Ich leide. Es geht nichts mehr. Und in diesem Moment wirft sich Jesus in Gottes Arme. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie kann er das tun? Gott ist doch gar nicht da. Er weiß, dass Gott da ist. Und manche Momente haben wir in unserem Leben, da brauchen wir diese Rückfallebene als Christen. Da brauchen wir genau diese Rückfallebene, dass wir eben nicht sagen, Gott, ich muss dich jetzt spüren, bevor ich mich wieder in deine Arme werfe. Sondern sagen, ich weiß, dass du da bist. Ich kann es gerade nicht spüren. Ich bin gerade mit meinem Durst allein. Ich werfe mich jetzt in deine Arme. Weil ich weiß, dass du mich auffängst. Nicht, weil ich es spüre. Nicht, weil ich mich... Wo der Durst überhand nimmt oder die Gottverlassenheit, da bleibt zumindest das Wissen, ich kann mich dennoch auf Gott werfen. Was offen bleibt, bleibt an dieser Stelle offen. Und das ist bei Jesus eine ganze Menge. Da kommt keine Stimme und gibt ihm eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Warum hast du mich verlassen? Wir können das jetzt alles ausdeuten. Ja, da haben sich Theologen, haben sich da 2000 Jahre lang die Köpfe drüber zerbrochen. Warum sich Gott am Kreuz, war er jetzt wirklich weg oder war er da? Hat er sich abgewendet oder hat Jesus nur den Eindruck? Keine Ahnung. Darum geht's nicht. Jesus kann ihn in diesem Moment nicht spüren. Der Vater hat sich abgewendet. Das ist sein Erleben. Und das ist auch müßig, dann drüber zu philosophieren und zu theologisieren. Darum geht's gar nicht. Es geht um den Mensch Jesus, um den Gott Jesus, um ihn in diesem Moment, wie er es erlebt. Was offen bleibt, bleibt offen. Und dann gibt es vielleicht global von uns schon die Antwort auch nach dem Warum. Gott muss sich von der Sünde abwenden oder so. Aber das hilft Jesus nicht im Hier und Jetzt. Und doch wächst mit diesen letzten Worten, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist etwas wieder zusammen. Gott war ganz weg. Und jetzt ist Gott ganz da. Die Frage nach diesem Warum bleibt ganz einfach offen stehen. Und Jesus wirft sich dennoch in Gottes Arme. Wie kann man mit einem Riss ohne eine Antwort und mit dem Gefühl, dass Gott gerade nicht dabei ist, weiterleben? Das ist doch eigentlich die Frage, die diese drei Worte aufwerfen. Wie kann es weitergehen? Und wenn es nur noch ein paar Minuten sind, aber wie kann es weitergehen? Wie kann ich mit Gott hier noch weitermachen? Und hier vom Kreuz kommt eine Antwort. In Gottes Armen. In Gottes Armen. Wie kann ich das aushalten? Wie kann ich damit weiterleben? Es wird keine Antwort auf die Frage nach dem Warum geben. Das ging bei Hiob so. Das geht bei Jesus so. Es wird dir nicht anders gehen. Wir bekommen nicht auf alles eine Antwort. Und wenn wir dann Antworten bekommen, dann sind sie manchmal zynisch oder nicht hilfreich. Und ich warte auf den Moment, in dem Gott uns auf manche Dinge noch eine Antwort gibt. Aber Jesus an dieser Stelle schließt diese Frage. Und er fragt nicht weiter, warum, sondern er fragt weiter, wie. Wie in Gottes Armen. Gott ist da. Bei dir. Und Jesus ist heute Morgen da. Hier, bei dir. Und er kennt dich. Und vielleicht bist du ja mit der Frage da und fragst dich, wie geht's weiter? Wie in Gottes Armen. Gibt's eine Antwort auf das Warum? Nein, vielleicht nicht. Aber wie in Gottes Armen. Er, der selber da gewesen ist und diesen Riss erlebt hat. Er, der erlebt hat, wie genau dieser Riss durch seine Seele geht. Er ist es, der bei dir ist. Er ist es, der dir Mut macht, weiterzugehen. Er ist es, der die Situation kennt und der dich kennt. Und vielleicht würde er dir heute Morgen sagen, befiehl deinen Geist in meine Hände. Amen. Jesus, ich bete für die, genau dieser Riss gerade im Leben deutlich wird und zuschlägt. Wo die Frage nach dem Warum quält. Oder der Durst. Wo so viel noch ungeklärt ist. Oder wo du gerade weit weg scheinst. Wo einfach Dinge offen bleiben. Wo Antworten nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr möglich sind. Wo Trauer und Schmerz eingezogen sind. Sich vielleicht auch Verbitterung breit macht. Ich bete für unsere Risse, die wir gut gekittet haben, für die Fragen, die wir zur Seite gelegt haben, mit denen wir vielleicht gut umgehen und die doch hier und da wieder kommen, wieder quälen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen, dass der Weg offen ist. Dass wir uns in deine Arme werfen dürfen. dass wir auch da kommen dürfen, wo wir es nicht spüren. Dass du unseren Durst stillen willst und stillst. Dass du uns nicht mit unserem Durst nach Leben allein lässt. Sondern wir bei dir trinken dürfen. Jesus, in deine Hände befehlen wir unseren Geist. Amen.